Nun beginnt diese Zeit und schon in diesem Augenblick beginnt schon die große, wirklich große Intervention Mariens. Sicher, ich habe es Ihnen gesagt, von Anfang an ist ihre Rolle wichtig, von Anfang an ist sie da, aber jetzt kommt sie langsam in ihrer ganzen Größe. Der Westen, Europa, wird von den Glaubenskämpfen erschüttert, die halbe Christenheit fällt von der Kirche, von der Wahrheit ab. Es wird Amerika entdeckt und nun geschieht etwas ganz Eigenartiges. Es lohnt sich, darüber einmal ein bisschen nachzudenken. Die Missionare kommen sofort, sogar auf den ersten Schiffen der berühmten Eroberer Amerikas sind schon Priester. Und die Missionare sind begeistert, weil sie Missionare sind, sie wollen die ganze Welt für Christus erobern, kommen in diese Länder, siedeln sich in Mexiko an, werden beschützt auch von den Conquistadoren, aber sie werden auch gerne empfangen von den Leuten. Nur, das Problem ist, die Arbeiten rackern sich ab. 15 Jahre, es geschieht nichts. Wenn man die Chroniken sieht, da sieht man eine furchtbare Enttäuschung. Die Enttäuschung besteht darin, dass diese Priester, die mit Sicherheit also hervorragende Missionare waren, von verschiedenen Ordensgemeinschaften, die wirklich, ich nehme an, wirklich heroische Leute waren, gute Priester, vielleicht auch heiligmäßige Priester, die sich das Opfer auf sich genommen haben, ihre Heimat zu verlassen, vielleicht für immer und einer ungewissen Zukunft in weite Fernen entgegenzugehen. Diese Priester haben sich bemüht und haben es kaum geschafft, eine Handvoll von Leuten dieser Völker zu bekehren. Und sie fragten sich, warum ist das? Natürlich kann man sich jetzt menschlich gesehen hunderte von Antworten zurechtlegen, das starke System dieser dortigen Religion der Azteken, der Familienverbund und weiß ich was alles. Also vom Phänomenologischen, von den verschiedenen Dingen könnte man da vieles sagen, was eben hinderlich gewesen wäre und den Missionaren ein bisschen Schwierigkeiten zu machen. Aber die Tatsache, dass dort nichts geschehen ist praktisch, das ist also schon entmutigend. Und nun kommt dieses außerordentliche Wunder, dass im Jahre 1531, wo gerade der Protestantismus seine vollen Siege hat in Europa, erscheint plötzlich am 9. Dezember auf dem Hügel Tepeyac die Mutter Gottes, dem Juan Diego. Und Sie wissen, unsere liebe Frau von Guadalupe, dieses wunderbare Bild, alles diese wunderbaren Dinge, die damit verbunden sind, auf jeden Fall, die Folgen sind für uns interessant. Das Volk sieht dieses Wunder, es identifiziert dieses Weib, diese Frau, welche auf dem Mond steht, und der Mond ist für die Azteken ein sehr wichtiges Symbol, und gerade dieses Symbol, dass jemand diesen Mond besiegt und praktisch als herrschend darüber steht, jedenfalls diese Zeichen, die diese Azteken in diesem Bild erkennen, deuten eindeutig darauf hin, dass diese Frau stärker ist als ihre ganze Religion. Und das ist der Grund, weshalb sie in kürzester Zeit durch eine unsichtbare Macht geführt, um den Glauben annehmen und christlich werden. Und in der Folge ganz Lateinamerika. Das ist menschlich gesehen überhaupt nicht zu erklären. Und zwar ist es geschehen innerhalb von 30 Jahren, und das sind viele Millionen von Menschen, die vorher absolut nicht fähig waren überhaupt oder nicht bereit waren, auch nur einen Schritt zu gehen. Und das massenweise. Das ist etwas ganz Wunderbares, das uns zeigt, dass hier zum ersten Mal Maria einfach ein Wort sagen muss, erscheinen muss, ein Bild von sich geben muss, ein wunderbares Bild, das heute noch in seiner Wunderbarkeit uns noch fasziniert. Denken Sie nur an die Entdeckungen mit Ihren Augen, wo das wie ein menschliches Auge, was kein Maler je machen kann, das sieht man ja gar nicht, außer im Mikroskop, kann die ganze Szene eben dieser Erscheinung dann widerspiegeln. Aber was wir jetzt daraus lernen wollen, ist eben, dass Maria ihre Kinder sichtlicherweise nicht allein ist. Die Zeiten werden schlimmer und in dem Augenblick kommt sie und inspiriert neue Heilige, die im Vergleich zu anderen Heiligen sicher, würde ich jetzt nicht sagen, nicht besser sind oder noch bessere Heiligen, das kann man schlecht sagen, denn jeder ist auf seine Weise heroisch, aber durch die Tatsache, dass sie marianische Heiligen sind, haben sie allein solche Dinge vollbracht, die einzig dastehen in der Geschichte. Das hat es schon vorher mal gegeben, bei dem heiligen Bernhard von Clairvaux. Aber ein Ludwig Maria Grignion de Montfort, der Mutterseelen allein in einer Zeit von etwa 16 Jahren eine ganze Region von Frankreich umkrempelt, durch seine Missionen und durch diese Marienverehrung, durch die vollkommene Hingabe an Maria. Und nicht nur jetzt umkrempelt für eine gewisse Zeit und diese ganze Region, die spätere Vendée, also wieder tiefkatholisch macht, sondern ihr ein bleibendes Merkmal aufsetzt, sodass diese Region die einzige ist, welche dann 100 Jahre später oder fast 100 Jahre später die ganze französische Revolution überwindet und die einzige Bewegung ist, um diese französische Revolution zu stoppen und sich ihr entgegenzusetzen. Ein Grignion de Montfort, ein einziger Mann. Das ist unerhört. So sehen wir also die Mutter Gottes, die wirkt, sei es durch große Männer, durch Heilige, die Orden gründen, die als Missionare wirken und betont als Missionare Mariens. Und durch diese Lehre, die sie über Maria geben und durch diese Andacht, die sie von Maria, den Menschen, über Maria den Menschen mitteilen, eben diese Menschen näher zu Christus führen, sie zu überzeugten und, ich würde sagen, heiligmäßigen Katholiken machen. Man könnte jetzt eine ganze Reihe von Ordensgründern oder von Mitgliedern von marianischen Orden aufführen, die hier das Großartiges geleistet haben. Von einem heiligen Alphons von Liguori über einen seligen Père Chaminade und so weiter. Sie haben da viele, viele, viele Heilige. Aber jetzt kommt die Mutter Gottes dann auch wieder selber. Wir bekommen hier einen Aspekt zu sehen, der auch wunderbar ist. Sie selbst will uns jetzt stärken. Sie kommt im Jahre 1830, in dem Augenblick, wo in Frankreich, in Paris eine furchtbare Revolution tobt, 1830, da erscheint sie am selben Ort, in derselben Zeit und schenkt uns die wunderbare Medaille. Die wunderbare Medaille, die wunderbar heißt, weil die Folgen dieser Andacht, mehr noch als dieses reine Tragen der wunderbaren Medaille, sind so ungeheuer, dass sie bis in der heutigen Zeit einfach einen, der objektiv die Sachen betrachtet, sprachlos machen müssen. Dann einige Jahre später, 1846 La Salette, 1858 Lourdes und dann noch verschiedene kleinere, weniger bekannte Erscheinungen der Mutter Gottes, aber vielleicht nicht weniger bedeutend für ihre verschiedenen Regionen, bis endlich 1917 mit Fatima. Die Mutter Gottes erscheint und dort, wo sie erscheint, ich meine jetzt selbstverständlich diese authentischen Erscheinungen, die authentischen Erscheinungen, die ihre Größe und wunderbare Macht zeigen, Millionen von Menschen an diese Orte ziehen und sie zurückkehren lassen, innerlich umgewandelt, bekehrt, gestärkt und das bis heute. Das sind Dinge, die es in der Geschichte der Welt so nicht gegeben hat, bis auf diese Neuzeit. Auch das muss uns die Intelligenz erweitern und sagen, es muss etwas ganz Besonderes sein mit der Mutter Gottes in diesen letzten Zeiten. In diesen Zeiten eben, in denen wir sind. Ich habe Ihnen schon gesprochen von diesen großen Heiligen. Es sind eben diese großen Heiligen oder Geistesmänner, die eben auch nur inspiriert von der Mutter Gottes es in der Lage waren, zumal sie menschlich gesehen meistens defektiv waren, sie waren krank, oder sie waren unbedeutend, oder sie hatten keinen Namen, keine Stellung. Und es wurde durch wunderbare Weise, wurden sie in den Mittelpunkt der Geschichte gerückt und sie konnten damit diese großen marianischen Bewegungen gründen. Und nun, dazu hin noch, sehen wir jetzt noch etwas ganz anderes. Und das muss eigentlich der Grund der ganzen Sache sein. Wir sehen, dass die Lehre der Kirche über die Mutter Gottes, natürlich, da die Mutter Gottes von Anfang an da ist, spricht man über sie, die Kirchenväter lehren über sie, es kommt das erste Mariendogma, wie ich gesagt habe, 431. Die Gedanken über Maria sind immer da, man möchte ihre Person erkennen, man möchte ihre Stellung in der Heilsgeschichte erkennen, man möchte besonders sie erkennen als ein Teil, ein Stück unserer heiligen Religion, der Offenbarung Gottes. Denn es ist ja aufgetragen der Kirche, dass sie die ganze Offenbarung Gottes weitergibt. Sie entfaltet und sie so weit entfaltet, zur Ehre Gottes und zum Heil der Seelen, dass am Schluss, wenn man so sagen kann, diese ganze herrliche Offenbarung in ihrer ganzen Blüte und Fülle vor uns vor Augen steht. Und wenn ich Ihnen jetzt ein kleines Bild geben will, die Offenbarung Gottes ist, wie Sie wissen, mit dem Tod des letzten Apostels abgeschlossen. Es gibt nur eine einzige göttliche Offenbarung. Das sind nicht menschliche Dinge, Gott hat gesprochen. Gott hat die Welt erschaffen, für sich. Und nun hat er es gewollt, dass diese Welt, trotzdem sie in Sünde gefallen und sich von ihm abgewandt hat, dass diese Welt eben gerettet werden soll. Und auf welche Weise? Auf die unwahrscheinlichste, herrlichste Weise, die wir uns nie einmal nicht im Traume denken könnten. Dass Gott selbst auf die Erde kommt und uns jetzt erretten will, erlösen will, heimführen will ins ewige Glück, aber zugleich eben sein Ganzes, seine ganze Wahrheit, das, was der Mensch je in seiner Intelligenz über ihn erkennen kann, auch schenken will. Gott wird alles von sich sagen. So groß er ist und so klein wir sind, so ungeheuer intelligent er ist und so dumm wir sind. Er möchte uns das. Er ist dazu getrennt, uns zu zeigen, wie herrlich seine Wahrheit ist, seine Größe und das, was er tut. Und so sehen wir nun, dass mit dem Tod des letzten Apostels eben Gott bereits alles gegeben hat. Es kommt nichts mehr Neues hinzu. Die ganze Offenbarung, die Enthüllung der Geheimnisse Gottes wurde gleichsam von Jesus Christus den Aposteln in die Hand gegeben. Das ist das Depositum, der Glaubensschatz. Das ist ein ungeheurer Schatz, aber der Schatz ist in ihren Händen. Und die Apostel haben nun diesen Schatz weiterzugeben von Geschlecht zu Geschlecht. Aber dazu kommt jetzt noch das Wirken des Heiligen Geistes, dass Gott will, dass eben dieser Schatz immer gleichsam aufblüht. Es ist gleichsam wie ein Blumenstrauß. Nehmen Sie mal eine Lilie, wenn Sie sie frisch kaufen, nicht, dann ist sie zu. Ist jedenfalls, die ganze Lilie in ihrer ganzen Schönheit ist ja schon da, aber sie ist geschlossen. Die ist noch geschlossen. Oder eine Rose, das sehen Sie auch sehr, sehr deutlich. Die Rosen, das sieht man noch mehr. Eine Rose, wenn Sie sie frisch kaufen, oder wenn Sie, die ist einfach noch ganz geschlossen. Aber alles ist drin, das wissen wir ja. Das würden Sie ja gar nicht kaufen. Und dann kommt mit der Zeit, mit dem Licht und mit dem Wasser, öffnet sich diese Rose, langsam aber sicher, und zeigt ein Blättchen, eine Schönheit nach der anderen, entfaltet sich, und immer mehr, und immer noch mehr, und immer noch mehr, bis sie am Schluss ganz entfaltet ist. So können wir den Schatz des Glaubens bezeichnen, gleichsam als ein Bukett von vielen herrlichen Blumen, die am Anfang schon zum Teil ein bisschen geöffnet sind, zum Teil schon wer, andere noch leicht verschlossen, aber alles ist da. Und nun eröffnet Gott, langsam aber sicher, durch die verschiedensten Umstände, diese Blumen. Manchmal durch Angriffe von Seiten der Gegner, sodass diejenigen, die Bewahrer dieser Blumen sind, müssen sie verteidigen und auf diese Art und Weise müssen sie genauer erklären, das Wort Gottes, und in dem Augenblick öffnet sich das auch wieder. Und so, anlässlich der Angriffe gegen die Gottheit, die Dreifaltigkeit, wurde die Dreifaltigkeit definiert und immer mehr klar. Natürlich haben es die Leute von Anfang an geglaubt, aber es wurde immer klarer, immer deutlicher, immer mehr, wie man sagt, explizit, nach außen hin klar. Sodass dann so daran nichts mehr rütteln kann. Genauso mit der Person Jesu Christi. Und so sieht man, dass Gott zunächst einmal dieses große Geheimnis, diese Blumen öffnen wollte über sich selbst. Das Gottesgeheimnis, das sind die ersten Jahrhunderte. Dann das Geheimnis Jesu Christi. Wer ist Jesus Christus? Gott und Mensch, seine Erlösungswelt. Werk. Und anschließend sich das Werk Jesu Christi, das Werk der Gnade, das Geheimnis der Kirche, die Sakramente, die verschiedenen Institutionen des Heils. Und diese ganzen Lehren der Kirche über die Heilige Eucharistie, das Priestertum und so weiter und so fort. Und so öffnen sich die Blumen ein nach der anderen. Mit der Zeit, kann man also sagen, hat sich auch diese Blume, die dazwischen drin sich befindet, könnte man sagen, hat sich auch schon ein bisschen geöffnet, aber es war immer da. Aber sie war irgendwo im Hintergrund. Ich habe Ihnen schon gesagt, bezüglich des Dogmas der Mutter Gottes, der Gottesmutterschaft, das war eigentlich im Dienste der Lehre über Jesus Christus. Wer ist Christus? Und dazu half nun eine klare Sicht über die Mutter Gottes.
und umgekehrt. Und so sehen wir jetzt in einer wunderbaren Weise, wie Gott eben diese Gestalt der Mutter Gottes immer mehr enthüllt. Sie steht überall da, wie ich es Ihnen gesagt habe. Aber die ersten Jahrhunderte, da ist sie gleichsam eine stille Begleiterin. Sie ist noch nicht so sehr im Vordergrund. Alle anderen, sie weist auf sie. Und immer wieder kommt mal so ein Blitz. Immer wieder mal kommt ein Heiliger und sie steht ganz groß da. Immer wieder kommt einmal eine große, schwere Zeit und auf einmal erscheint sie, gibt dem heiligen Dominikus einen Rosenkranz, einem heiligen Simon Stock, das Skapulier unserer lieben Frau vom Berge Karmel und so weiter. Und da kommen plötzlich gleich so Blitze. Dann sieht man sie wieder und sagt, es ist wunderbar, es stärkt sich diese Andacht an Maria, aber es ist immer noch nicht das. Und es geht Jahrhunderte und Jahrhunderte und endlich kommt mitten schon in dieser Neuzeit, in diesen Gefahren, in denen die Welt stehen, in diesem immer größer werdenden Triumph der Gegner Gottes, dass sie es fühlt, dass ihr zweites Dogma, ihre zweite große Wahrheit verkündet wird, als Dogma, als letztgültige Wahrheit, an der nichts mehr zu rütteln ist, an die alle glauben müssen, ihre unbefleckte Empfängnis. 1854. So viele Zeit ist verstrichen. Und jetzt geht es aber rasant. Die Blume öffnet sich in einer Geschwindigkeit, wo man fast nicht mehr mitkommt. Man könnte sagen, dass inzwischen bereits alles andere herrlich offen steht. Wie wunderbar, dass wir die Lehre über die heiligen Sakramente so klar und deutlich jetzt vor uns haben. Dass wir die ganze herrliche Lehre der Kirche, die Theologie, die heilige Theologie uns so schön vor Augen stehen. Aber es wurde der letzten Zeit. Und das war der Wille Gottes. Das sieht man ganz klar vorbehalten, dass eben in diesen letzten Zeiten diese letzte Blume, wenn man so sagen kann, eine der letzten Blumen sich in ihrer ganzen Größe ausfaltet. Das Meisterwerk Gottes. Das größte Werk Gottes. Das Werk seiner Hände. Das Allerschönste und das Herrliche, die Allerschönste und die Allerherrlichste aller Blumen, könnte ich sagen, der göttlichen Offenbarung. Denn jetzt muss man noch etwas sehen. Dass in dem Augenblick, wo sich diese Blume öffnet, das ist sehr wichtig, aber das kann ich Ihnen jetzt noch nicht beweisen, da lässt sie gleichsam einen neuen Schein gleichsam ausfließen aus sich selber, die noch einmal aufs Neue sämtliche anderen Lehren der Kirche befruchten und aufscheinen lassen in einer ungeheuren Weise. Aber erstmal sie selbst. Unbefleckte Empfängnis, ihre Schönheit, ihr Sein. Dann eben die großen Wahrheiten über Maria, die zwar nicht definiert worden sind, ihre geistliche Mutterschaft. Maria Königin, Maria, die immerwährende Jungfrau schon vorher. Maria und ihre Rolle im Heilswerk der Kirche. Maria Mittlerin aller Gnaden, Maria Miterlöserin. Und bis es dann hinkommt, bis 1950, zum dritten Dogma Mariens. So viel Dogmen über Maria in so kurzer Zeit. Dass sie also die mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden ist. 1854, das war der Anfang ihres Daseins. 1950, das war über das Ende ihrer irdischen Zeit auf Erden. Ihr Heimgang in den Himmel, mit Leib und Seele. Und all dem, was das beinhaltet. Und jetzt war eigentlich alles geplant und vorbereitet, dass im Jahre 1962, in der Zeit des berühmten Zweiten Vatikanischen Konzils, eben das nächste Dogma verkündet werden sollte. Das waren, man fragte doch die Väter, die zukünftigen Väter des Konzils, was sie eigentlich auf diesem Konzil wollten, dass man bespricht. Wissen Sie, dass die allermeisten sogenannten Vota, die Bittschriften der Väter, die wo die meisten Stimmen zusammenbrachten, diejenige war, dass man darum bat, ganz konkret die Mittlerschaft Mariens zu definieren als Dogma der Kirche. Das war ganz klar, es waren genau 311. So viel haben die in allen anderen Bereichen, die nicht zusammenbekommen. Das waren sehr variierte Sachen, aber das war sehr interessant. Warum war das so? Weil praktisch die ganze Lehre von Maria, von der Mutterschaft Mariens, ganz klar schon ausgefaltet worden ist, sodass es eigentlich nur noch der Definition bedarf. Jetzt sehen wir also etwas ganz Eigenartiges. Wir haben jetzt von verschiedenen Seiten sehr verschiedene Zugänge zu diesem einen zentralen Geheimnis. Die Theologie, das ist das Wichtigste, die Lehre der Kirche entfaltet ihre Herrlichkeit, zeigt immer mehr und immer schöner die Schönheit Mariens, ihre Größe, ihre Bedeutung, ihr Sein, ihr Wesen. deutet hin, wie wichtig sie ist für Gott, welches Meisterwerk Gott hier geschaffen hat und welche Bedeutung sie hat für die Heilige Kirche und für die Christenheit, sodass die Augen aller auf sie gerichtet sind, das ist sicher der Wille Gottes so, und dass immer klarer vorsteht, dass hinter allen diesen Regeln der Kirche, hinter jeder dieser Lehren über Maria, immer dieser eine Grundsatz steht, warum Maria dahin? Weil Gott es so will, weil wir durch Maria zu Jesus kommen müssen, weil sie der Weg ist zu Christus. Das wird dann immer klar. Und dem entspricht jetzt, gleichsam als ein zweiter Strahl, entsprechen diese Fakten, dass eben die Mutter Gottes selbst erscheint und die Massen an sich zieht und ungeheure Bekehrungen entfacht und ein katholisches Leben, ein christliches Leben aufblühen lässt, wie es in unserer heutigen Zeit noch viel wunderbarer ist als im Mittelalter. Das dritte ist dann das Aufstehen dieser großen marianischen Heiligen, die menschlich gesehen nichts geschafft hätten und riesengroße Bewegungen inszeniert haben, die es früher nicht gegeben hat. Und endlich eben diese marianischen Bewegungen, die so Ungeheures geleistet haben in der Geschichte. Wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, dann dürfte für uns ganz klar eine Sache stehen. Wenn die Mutter Gottes wirklich in diesem Augenblick der Geschichte so von Gott selber in den Vordergrund gestellt wird, wenn er es erlaubt und es will, dass sie sich selber gleichsam in den Vordergrund stellt, wenn sie solche unsagbaren, ungeheuren Wunder wirkt in einer Zeit, wo es immer schlimmer und immer schwerer wird, dann müssen wir erstens mal mit diesen Tatsachen fertig werden und müssen sagen, ja, es geht nur mit ihr. Es geht nur mit Maria. Wir können gar nichts anderes tun, weil so es die Vorsehung weiß. Und hier erfüllen sich eben die großen Geheimnisse der Geschichte. Die großen Geheimnisse der Heiligen Schrift. Ein großes Zeichen steht am Himmel. Die Frau mit der Sonne im Kleid, der Mond zu ihren Füßen und ihr Haupt eine Krone von 12 Sternen. Sie steht da vor uns in ihrer ganzen Größe. Gott zeigt auf sie und diese ganzen Hinführungen zu ihr mögen uns zeigen, dass insbesondere in unserer Zeit Maria die wesentliche Rolle hat. Warum, könnte man jetzt noch fragen, warum ist das so, dass jetzt die Mutter Gottes gerade in den letzten Zeiten eine solche besondere Rolle bekommt, diese ungewöhnliche Rolle? Darauf gibt bereits vor 300 Jahren der heilige Ludwig Maria Grignion de Montfort eine ganz klare Antwort. Und diese Antwort ist nicht er allein, ist eigentlich die Quintessenz, eine Zusammenfassung der ganzen Lehre der Kirche. Übrigens ist es sehr wichtig zu verstehen, wenn Sie Grignion de Montfort sagen, dann sagen Sie im Grunde genommen nichts anderes als Zusammenfassung. Zusammenfassung der bisherigen Lehre der Väter und der Kirche, die dieser Heilige, sicher auch auf eine besondere Inspiration von oben hin, in den einfachsten Worten und den einfachsten Sätzen begleitet hat, diese Wahrheiten, und sie dem einfachen Volk genauso wie allen anderen mitgegeben hat. Deshalb sind seine Schriften auch eine solche ungeheure Fundquelle. Also Grignion de Montfort sagt, durch Maria hat die Erlösung der Welt begonnen und durch Maria muss sie sich vollenden. Gott wünscht, dass Maria das Meisterwerk seiner Hände in jenen letzten Zeiten enthüllt und offenbar wird. Also er sagt ganz klar, dass Maria in der Heiligung der Seele, überhaupt schon im Leben Christi, aber dann auch im Leben der Kirche und in der Heiligung der Seelen, und in der Hinführung eines Menschen zur Vollkommenheit, zur Heiligkeit, Maria eine ganz wesentliche Rolle hat. Dann gibt er aber noch einen berühmten Artikel hinzu, der recht, also wenn ich so sagen kann, sehr originell ist und überhaupt nicht erwartet, dass eben insbesondere in den letzten Zeiten der Welt, das heißt, wenn eben Satan seine letzten Angriffe versucht, dass gerade da die Mutter Gottes die allerwichtigste Rolle in der Kirchengeschichte spielt. Und warum? Er gibt die berühmten 7 Gründe dafür an. Weil sie selbst sich auf dieser Erde verborgen hielt und sich in ihrer tiefen Demut bis in den Staub erniedrigte, indem sie von Gott, den Aposteln und Evangelisten erlangte, über ihr Leben zu schweigen. Gott hat erhöht seine geringe Macht. Die Heilige Schrift spricht tatsächlich fast nichts über sie. Man hat 12 Worte Marius, fast nichts. Sie ist sehr schweigend, sie ist ganz diskret. Und sie ist dort schon die Mutter Gottes, die Königin Himmels und der Erde. Und diese paar Worte, die wir von ihr haben oder über sie haben, reichen schon, um ihre Größe anzudeuten. Aber sie will verborgen bleiben. Aber diese Verborgenheit wird ihr gleichsam die Gnade oder die Kraft, das verdienen, dass irgendwann einmal sie am Schluss der Zeiten offenbar dastehen muss. Weil Gott eben, ja, das ist der nächste Punkt, weil Maria das Meisterwerk der Hände Gottes ist, sowohl hinein durch die Gnade, als auch im Himmel durch die Herrlichkeit. Deshalb will es Gott, dass er dafür auf Erden angebetet und unter den Lebendigen verherrlicht wird. Und tatsächlich, das ist eben das Geheimnis Mariens, dass wenn immer sich jemand über sie beugt, findet er darin Schätze, die die ganze Welt zusammengenommen nicht haben kann. Das Unbeflecktsein, ihre Reinheit, ihre Demut, ihre Schönheit, ihre innere Schönheit und was auch immer wir jetzt davon welchen Aspekt wir anschauen können, immer wieder sehen wir hier, hier hat Gott sich ein Meisterwerk gebildet und dieses Meisterwerk muss bekannt werden. Warum? Weil die ganze Welt, die ganze Schöpfung dafür da ist, um Gottes Größe zu zeigen. Es ist die Manifestation der Größe Gottes. Dafür ist die Welt da. Und jetzt ist diese Welt eigentlich zusammengefasst in einer einzigen Person. Wenn also die ganze Welt existiert, um Gottes Größe zu zeigen, dann muss diese, wenn ich so sage, zweite, neue, herrlichere Welt noch, die Maria ist, eben besonders bekannt werden, um gerade umso mehr Gottes Größe zu zeigen. Damit wird überhaupt der Sinn der Welt klar. Weil Maria der Morgenstern ist, der der Sonne der Gerechtigkeit Jesus Christus vorausgeht und sie enthüllt. Deshalb muss sie bekannt und offenbar werden, auf dass dadurch Jesus Christus angebetet werden. Also das ist immer dieses Bild durch Maria zu Jesus. Sie kommt ihm voran, sie bereitet ihm den Weg. So hat sie es getan in seinem eigenen Leben, so tut sie es im Leben jedes Heiligen, im Leben der ganzen Kirchengeschichte, aber insbesondere, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und die Toten, muss auch der Weg zu ihm offenbar werden und der Weg ist Maria. Weil Maria der Weg ist, auf welchem Christus zu uns zum ersten Mal gekommen ist, daher wird sie auch der Weg sein, wenn Christus wiederum kommen wird, wenn nicht auf dieselbe Weise. Gott ist immer in seiner Tat, sagt der heilige Grignion, sich selber treu. Gott wechselt das nicht. Wenn der Herrgott sich einmal für etwas entschieden hat, dann bleibt er dabei, wenn man so sagen kann. Er ist konsequent bis zum Letzten. Also wenn er diesen Weg entschieden hat, durch Maria alles uns zu geben, indem Christus zu uns durch sie gekommen ist, dann bleibt er dabei. Dann wird er jetzt nicht sein Programm ändern, sondern er wird wieder dasselbe tun, wenn Christus wiederkommt, wiederum durch Maria, sagt Grignion de Montfort. Weil Maria, sagt er weiter, das sichere Mittel, der einfache und unbefleckte Weg ist, um zu Christus zu gelangen und so Jesus durch Maria zu finden. Wer Maria findet, findet das Leben, das heißt Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Niemand aber kann Maria finden, wenn er sie nicht sucht. Und niemand sucht noch begehrt etwas, das er nicht kennt. Deshalb ist es notwendig, dass Maria mehr denn je bekannt wird, damit dadurch die allerheiligste Dreifaltigkeit am allermeisten bekannt und angebetet wird. Klar, wenn wir Jesus durch Maria empfangen haben, dann empfangen wir ihn umso mehr wir Maria empfangen. Das ist doch die reine Logik. Nun aber, am Ende der Zeiten steht es eben so da, das sagt er nachher gleich weiter, dass erstens, dass in der Ende der Zeiten Gott in seiner ganzen Herrlichkeit offenbar wird und bekannt werden will. Sodass also der Weg in seiner ganzen Herrlichkeit hier stehen muss vor uns, damit wir Gott, der Weg Maria, damit wir Gott in seiner ganzen Herrlichkeit sehen und erkennen können. Aber auch der andere Aspekt, weil eben dieser Weg zu Gott am Ende der Zeiten, wie die Heilige Schrift und die Väter uns sagen, verbaut werden wird, weil der Feind alle Barrikaden aufstellen wird, die er nur kann, um so viel wie möglich Seelen eben zum Verderben zu führen, umso mehr muss hier ein mächtiger Weg eröffnet werden, der den Seelen zu jeder Zeit hilft, auf klare, einfache, deutliche und schnelle und direkte Weise, trotz allen Hindernissen, zu Gott zu finden. Und das sagt er. Maria muss in jenen Zeiten mehr denn je das Licht der Barmherzigkeit, der Macht und der Gnade verströmen. Das Licht der Barmherzigkeit. um die armen Sünder und Irrenden liebend anzuziehen und sie in den Schafstall Christi heimzuführen, damit sie sich bekehren und zur katholischen Kirche zurückkehren. Eindeutiges Wort. Ein Wort prophetisch gesagt auf unsere modernistische Zeit. Der heilige Ludwig sagt hier ganz klar, Pignon de Montfort, dass wir hier vor einem Geheimnis der göttlichen Barmherzigkeit stehen. Gott weiß doch mehr denn jeder von uns, dass wir in diesen letzten Zeiten besonders bedroht sind und dass so viele Menschen durch diese allumklammernden Häresien und alles zerstörenden Irrtümer und falschen Weltanschauungen den Zugang zu Gott schon gar nicht mehr finden. Siehe, heutige Zeit. Und Gott weiß umso mehr noch, dass eine Zeit kommen wird, wo die letzten Bastionen geschleift werden und wir vor einem totalen Chaos stehen. Dass sogar diejenigen, die ex officio aus ihrer eigenen Arbeit heraus oder aus ihrem eigenen Beruf heraus die Menschen zu Gott führen wollen, sollten ihnen den Weg dazu verbauen durch den Modernismus. Und hier kommt sie als ein Zeichen der Barmherzigkeit, um die armen Sünder und irrenden Lieben anzuziehen. Ja, es gibt eine Möglichkeit, sagt der Grignion de Montfort. Trotzdem, dass die Heresie allumspannend geworden ist, trotzdem, dass der Feind überall siegt, wenn wir zu Maria finden, dann werden sich die Leute bekehren zu Christus. Barmherzigkeit. Kraft. Sie muss die Kraft enthüllen. Diesmal nicht gegenüber die Barmherzigkeit gegenüber den armen Sünden, aber Kraft gegen die Feinde Gottes. Die Götzendiener, Schismatiker, Mohammedaner, Juden und verhärteten Gottlosen, welche sich fürchterlich auflehnen werden und alle nur möglichen Kräfte entfalten, um die ihnen Widerstehenden zu versuchen und sie durch Versprechungen und Drohungen zu Fall zu bringen. Seht, das ist diese Kraft, die ausströmt. Das ist die Kraft, genau das ist es, was dann im 20. Jahrhundert, in dem Augenblick, wo die Freimaurerei und hier und der Kommunismus dort die Leute bedroht, Und ihnen den Weg zu Gott gewaltsam versperrt, hier die Kirchen gewaltsam schließt, die Christenheit zerstört, das christliche äußere Leben vernichtet oder dort es lächerlich macht und so viel den Menschen an materiellem Überfluss gibt und an weiß ich was, verschiedenen Zersteuern, dass sie einfach überhaupt nicht mehr durchsehen und da auch nicht mehr hinkommen. In dem Augenblick kommt diese Macht der Mutter Gottes zum Ausdruck. Diese Macht, die es schafft, im Osten die Christen in großer Weise zu bewahren vor dem Abfall, ihnen den Glauben zu erhalten. Es wäre ein Vortrag für sich zu erzählen, in den verschiedenen Städten im Osten, in Russland, in den baltischen Staaten, in der Ukraine und weiß ich wo der Kommunismus so krassierend gewirkt hat, auch in Polen, wo dort alles dank der Mutter Gottes gerettet worden ist, oder wenigstens zum Teil, und viele, viele Seelen zu Gott gefunden haben und sich gerettet haben und in den Gulag gegangen sind und umgebracht worden sind und dadurch in den Himmel gekommen sind. Durch ihre Kraft, sonst hätten sie sie nicht gehabt. Und endlich muss sie Gnade ausstrahlen, um ihren treuen Soldaten und Dienern Mut und Kraft zu verleihen für den Kampf und die große Sache. Das ist jetzt nicht nur die armen Sünder, die zu bekehren sind, nicht nur die Feinde, sondern errichten sich an alle die treuen Soldaten. Diejenigen, die der kleine Rest der Treue bleibt, von dem die Heilige Schrift immer sagt. Ich breche jetzt ab. Ich glaube, es genügt, um Ihnen ein wenig Gedanken zu machen zu lassen über diese ungeheuer große Rolle der Mutter Gottes in der Geschichte der Kirche, in der Geschichte der Einzelnen und insbesondere eben jetzt die Rolle der Mutter Gottes in den letzten Zeiten. Wie lange die Zeiten gehen, das weiß kein Mensch, das wollen wir auch gar nicht wissen, aber dass wir in diesen apokalyptischen Zeiten sind, das ist klar, und dass wir deshalb nicht nur einfach Angst haben, nicht Angst haben müssen, weil alles so schwer, so elend, so furchtbar ist, das ist es, und weil der Feind so übermächtig ist, das ist er, aber weil uns gerade für diese Zeiten eben das große Zeichen versprochen ist und dieses große Zeichen am Werke ist, wir müssen es nur finden und so hingehen. Das tun wir jetzt.